Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder aus der Kategorie der Gadgets. Genauer gesagt ist es das Gadget die 10. Und es ist schon, ja, was ist das, etwa 10, 11 Monate her, wo wir das Ganze jetzt begonnen haben mit unseren Kategorien-Podcasts. Damals habe ich erklärt, dass wir hier in der Gadget-Folge meistens den Tobi oder den Achim mitzuhören bekommen neben mir. Es kann aber auch mal sein, dass ich alleine bin und dem ist auch so. Heute ist in dem Sinn Premiere. Ich möchte euch heute ein paar Gadgets vorstellen. Habe ich doch jetzt einige, die ich in den letzten paar Wochen, besser gesagt Monaten, ausgiebig habe testen dürfen. Und die möchte ich euch natürlich gerne weitergeben. Deshalb heute mit einer Solo-Folge. Aktuell liegen hier 8, noch mal kurz durchzählen, doch 8 verschiedene Gadgets vom Bereich Haushalt über Portemonnaie, über Smartphone, Kopfhörer. Wir haben ein Büro, ein Office-Tool und etwas für Smartphone, genauer gesagt in diesem Fall jetzt fürs iPhone, eine Dockingstation. Mal schauen, was ich heute alles dran nehmen werde. Ich werde diese Aufnahmen ein bisschen unterteilen. Je nachdem, wie lange das sie dann wird, kann es sein, dass die ein oder andere Gadget rausfliegt, aber keine Angst, das kommt dann in der nächsten Folge, deshalb auch noch nicht allzu viel verraten, was es genau im Detail ist. Wie üblich beginnen wir unsere Folgen mit einem Nachtrag, oder besser gesagt, in dem Falle gibt es aktuell keine Nachträge, aber es gab Kommentare. Und da gab es einen in der Geek Talk 4714. Das war der Matthias. Er hat angefragt, was wir denn mit den Münzen machen, da wir ja Geldknabben nutzen. Hier kann ich aus meiner Sicht das sagen oder wie ich das umsetze. Schon seit vielen, vielen Jahren hantiere ich das so, dass ich die Münzen jeweils in kleinen Säckchen auf der rechten Seite in der Jeans wandern und abends fliegen sie dann in die so eine M&M's-Dose aus dem Kino, die ich mal vor vielen, vielen Jahren da mit nach Hause genommen habe nach dem Kinobesuch. Da landen sie und ein-, zweimal im Monat, je nachdem wie schnell das Ganze sich füllt, geht dann das Ganze aufs Konto oder besser gesagt, es wird bei der Bank in den Automaten geschmissen und dann kommen wieder Noten raus, die dann gleich wieder in die Geldklammer verschwinden. Ich hoffe, das hat die Frage somit beantwortet. Dann gab es einen zweiten Kommentar, der war in der Geek Talk 5214 von Peter Manser. Er fragte mich, was ich mit dem Delic Extender, das ist dieses kleine Hotspot-Teil, was gleichzeitig auch noch AirPlay und DLNA-Streaming beherrscht, was ich mit dem mache, da bei mir ja so ziemlich alles AirPlay-fähig ist, wie er mitbekommen hat. Das ist natürlich korrekt. Ich nutze den Extender in dem Sinn, dass ich ihn dazwischen hänge beim Bowers & Wilkins Zeppelin. Heißt, das verknüpfe ich damit aus dem Grund, da ich im Büro oft über das Zeppelin Musik höre oder Podcasts anhöre. Und da kann ich nachher auch von Windows Phone oder Android Devices das Ganze ansteuern, weil das Zeppelin selber kann ja von Natur aus nur AirPlay und mit dem Extender kann es eben dann auch DLNA und somit Windows Phone oder Android Phones ansprechen oder von denen Musik entgegennehmen. Die weiteren Kommentare, da gehe ich dann darauf ein, wenn ich das nächste Mal wieder eine Folge aufnehme mit dem Tobi, hat den Grund, da einige davon auch den Tobi betreffen unter anderem den Tobi betreffen. Und deshalb machen wir die dann. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich zum ersten Gadget über. Ich habe angekündigt, aus dem Bereich Haushalt, ja doch, Haushalt geht in Richtung Basteln. Es ist so, dass wie ich vor irgendwann diesen Herbst Firma Bosch angeschrieben hat, die haben ein neues Laser-Entfernungsmessungstool, ein ganz kleines, kompaktes, was ich mal testen durfte oder besser gesagt immer noch habe und fleißig auch ausprobiere und immer wieder damit etwas mache. Weil ja, mit dem Messen, da kann man meine Frau fragen, da habe ich nicht ganz so viel Glück. Und sagen wir so, das, was das Lineal oder der Meter wiedergibt und schlussendlich auf Papier landet, das ist teilweise nicht immer ganz so. Keine Ahnung, wie das passiert. Ich glaube, es ist vererblich, habe ich von meinem Vater. Auf jeden Fall wollte ich schon länger mal so ein Entfernungsmesser, so einen digitalen Messer nutzen. Und da hatte ich die Chance. Das Ganze nennt sich Bosch PLR15. Ist, wie gesagt, ein digitaler Laserentfernungsmesser. vielleicht gleich zu den Abmaßen, damit ihr das euch in etwa vorstellen könnt. 100 mal 36 mal 23 mm. Also von der Länge her ist es kleiner als ein normales Smartphone, bei den größeren sogar die Hälfte nur. Es ist etwa so dick wie zweieinhalb Smartphones. Sehr, sehr ein kompaktes, auch vom Gewicht her 100 Gramm. Und auch die Bedienung, das Ganze ist wirklich sehr einfach gehalten. Um den unteren Teil und die Rückseite geht so ein Gummischutz, damit da, wo man es meistens aufstellt oder auflegt auf irgendwelche Gegenstände, damit da nicht gleich die Ecken und Kanten abgegrapscht werden oder irgendwelche Kratzer bekommen, ist hier natürlich sehr praktisch und natürlich auch, wenn das Ganze auf einen rutschigen Unterboden kommt, dass es nicht gleich wegrutscht. Weil es beginnt natürlich zu messen zu Beginn des Gerätes und geht dann oben raus. Somit muss man natürlich das Ganze immer korrekt an die Wand oder an den Gegenstand halten, von da aus, wo man messen möchte. Vom Bedienungskonzept her ist es ganz einfach gehalten. Es hat ein Display und es hat einen Schieberegler. Den macht man nach unten und dann beginnt der Laser zu strahlen oder eben seine Arbeit zu tätigen. Auf dem Display seht ihr dann gleich auch einen blinkenden Schriftzug namens Laser, der euch zeigt, dass da der Laser rauskommt, also dass ihr auch vorsichtig seid und das nicht irgendwie Kindern oder anderen Menschen oder Haustieren ins Gesicht haltet. Und ihr seht gleich auch den gemessenen Abstand, den es vom Gerät zu dem nächsten Gegenstand oder zu dem, zu da, wo ihr das Ganze drauf zielt. Sehr praktisch an dieser Stelle ist, wenn ihr nicht gleich aufschreiben könnt und teilweise halt nicht so schnell auch euch Zahlen merken könnt, weil die kleinste minimale Bewegung gibt schon wieder Abweichungen. Da hat es unter diesem Schieberegler einen roten Button mit einem Dreieck, einen weißen drauf. Wenn ihr die Distanz habt, einmal da drauf drücken, dann steht auf dem Display Hold und die Distanz bleibt dann fix auf dem Display drauf, bis ihr es weiterschreiben könnt. Sehr praktisch, wenn ihr dann nochmals drauf drückt und den nächsten Abstand messt, bleibt oberhalb des aktuellen Ergebnisses, was ihr jetzt auf dem Display habt, noch der vom letzten Mal drauf. So könnt ihr auch gleichzeitig zwei verschiedene Maße nehmen. Sehr, sehr praktisch auf jeden Fall. Und eben, wie gesagt, einfach gehalten. Betrieben wird das Ganze über zwei kleine AAA-Batterien, also die kleinen runden. Wie gesagt, sehr simpel aufgebaut, sehr einfach. Kann für euch messen im Abstand von 15 cm bis 15 Metern. Und die Messdauer beträgt maximal 4 Sekunden. Hängt natürlich immer davon ab, wie ruhig, dass ihr das Ganze haltet und wie was es für Material ist. Wenn ihr natürlich gegen Glas messt, das funktioniert nicht, weil das Laser muss ja das Ganze wieder zurückwerfen können. Für das hat es den zweiten Eingang oben. Drauf schauen, dass ihr da gutes Material habt, wo ihr drauf zielt. Wir haben es hier jetzt zum Beispiel genutzt für die Kleinen, hatten wir das so ein Puppenhaus, was wir von Urgroßeltern bekommen haben. Und da muss ein neuer Teppich rein. Und das habe ich natürlich gleich mit dem vermessen. Geht einfach fix und schnell. Und vor allem auch kinderleicht. Aber da natürlich immer die Kleinen sagen, dass so Laser nicht in die Augen gehören. Und ja, vorsichtig damit sein. Wie immer findet ihr auf www.geektalk.ch natürlich einen Testbericht dazu verlinkt. Der ist auf dem Projekt Hausbau-Blog. Der Link, wie gesagt, auf dem Geektalk-Blog zu finden. Was es auch noch dazu sagen gibt, wenn ihr das Ganze kauft oder euch also das angeliefert kommt, kommt es in einer Dose daher, in so einer blechernen Aludose. Die ist recht groß ausgefallen, finde ich. Vor allem für das Aufbewahren braucht es da mehr Platz. Ich habe meinen gleichen IKEA Gadget-Schubladensystem reingepackt, somit versorgt. Und ja, die Dose, die ist verschwunden, oder besser gesagt, die haben meine kleinen Töchter sich gekrallt und da sind jetzt Haarbänder und solches Dings drin. Somit, die Dose kann man auch weiterhin verwenden. Ist natürlich sehr praktisch. Das zweite Gadget kommt von der Firma Plantronics, nennt sich Backbeat Pro Stereo Headset. Wer den Gadget Blaser Blog liest, kennt das sicherlich schon. Wer auch mich vielleicht auf Social Media, über Instagram und so weiter verfolgt, hat es da auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Der fleißige Hörer weiß ja, ich bin Fan von Kopfhörern. Ich selber habe auch diverse Kopfhörer, sei das On-Ear- oder Over-Ear-Kopfhörer. Da habe ich mehrere Stück und auch In-Ear verschiedene Möglichkeiten, irgendwie über 20 verschiedene Kopfhörer. Ich liebe es einfach, die Möglichkeit zu haben, abzuwechseln und habe dafür einen jeweiligen Musikstil, auch verschiedene Kopfhörer. Nicht jeder Kopfhörer ist für alles geeignet. Und der Plantronics Backbeat Pro, das Stereo-Headset ist ein Over-Ear, also das heißt, es geht über beide Ohren drüber und hat sich ziemlich schnell in mein Herz geschlichen. Ging sogar so weit, dass er meinen Liebling, den ich bis jetzt hatte, vom Thron verstoßen hat. Ist aktuell mein absoluter Lieblingskopfhörer. Und das wegen einigen Punkten. Da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Zum einen, wie immer, ganz wichtig bei Gadgets, die mobil sein müssen, ist mir da ein Punkt, und da ist der Tobi ja mit mir einig, es muss eine Möglichkeit geben, das Ganze gut zu transportieren. Gut transportieren heißt, es braucht einen Schutz. Und das gibt es hier beim Backbeat Pro, gibt es einen Kopfhörersack mitgeliefert, der aus wasserabweisendem Material ist, so leicht geriffelt außen, inwendig geschützt über so einen Klettverschluss. Ist ein weiches, samtiges, in lila gehalten oder so, ja, purpur, schwierig das zu beschreiben, vor allem jetzt hier im Dunkeln, im Keller unten. Aber die Farbe zieht sich wirklich durch das ganze Gadget durch, die Kopfhörerkabel, das Aufladekabel und auch die Innenseite von den Kopfhörermuscheln sind in diesem Ton gehalten. Also es zieht sich gesamt durch. Aber eben, wie gesagt, sehr wichtig ist bei einem mobilen Device, die Möglichkeit, es sauber transportieren zu können. Und das kann man hier. Schmutz und auch leichte Stöße lassen sich so natürlich verhindern. Und das Ganze lässt sich viel, viel einfacher transportieren. Aber kommen wir zu den Punkten, was mich so genial dünkt an diesem Kopfhörer. Und das sind mehrere. Ich beginne jetzt gleich mal mit dem, was am optischen am ausprägendsten ist, sind die Bedienungsknöpfe. Das ist immer so eine Sache an den Kopfhörern. Die sind meist relativ klein ausgefallen. Und ja, wenn man einen Kopfhörer nicht allzu fleißig nutzt, muss man diese Punkte auch immer wieder suchen, wo das Ganze ist. Hier findet ihr links wie auch rechts jeweils einen großen Button. Auf der rechten Seite habt ihr zum Beispiel einen großen Knopf auf der Muschel drauf, um ein Telefonat anzunehmen und ein Telefonat wieder aufzuhängen. Auf der gegenüberliegenden Seite habt ihr das Play- und Pause-Button, also Musik, Podcast, was ihr auch immer konsumiert, könnt ihr somit pausieren und oder wieder starten. Und darunter, am oberen Bereich von diesem Button, befindet sich auch der NFC-Tag. Heißt, ihr könnt die Initialverknüpfung mit einem neuen Device, sei das ein Windows-Phone, aber auch ein Android-Device, könnt ihr einfach so vornehmen, kurz ranhalten und das Ganze verbindet sich. Natürlich sehr praktisch bei der Initialverbindung. Nachher merkt sich der Kopfhörer natürlich das Device und wenn ihr da in die Nähe kommt, verbindet sich das Ganze wieder. Aber dazu auch gleich nachher noch mehr. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, neben den ganzen Knöpfen ist auch die Lautstärkeregelung oder das Skipping, also ein Lied vor und ein Lied zurück oder Podcast vor, Podcast zurück, ist so gehalten, dass es einfach über die ganze Größe vom Kopfhörer, die Muschel, bewegt werden kann, also es ist ein riesiges Drehrad, also riesig, so groß halt wie die Ohrmuscheln sind, einfach zu bedienen, schnell zu finden und da müsst ihr nicht lange nach dem jeweiligen Knopf suchen. Dann ist, was ganz genial ist, Plantronics hatten wir schon mehrfach hier im Geek Talk drin, auch auf dem Gadget Plaza Blog mit diversen Gadgets. Die sind genial, was Audioqualität anbelangt, aber auch die ganze Verbindung mit diesen Devices. Hier hatte ich schon verschiedene Headsets getestet, die ich auch selber im Büro ganz fleißig und ganz gerne nutze und auch zu Hause, sowie meine Frau im Auto, haben wir also ausschließlich Plantronics Produkte, die das Ganze verrichten. Und hier, wie gesagt, ganz speziell ist dieses Multi-Device Connecting. Können viele andere Geräte auch, ist nicht in dem Sinn das Multi-Device, wie man es kennt, dass man einfach mehrere Geräte connecten kann und dann eines nach dem anderen verbinden kann. Hier könnt ihr jetzt in meinem speziellen Beispiel, ich habe es verbunden mit dem iPhone oder mit dem jeweiligen Telefon, was ich dann eben gleich zum Telefonieren brauche und mit dem iPad Mini, was bei mir im Büro neben dem Monitor steht, wo ich einen Film anschaue, während ich irgendwie etwas Mails beantworte oder einen Blogpost schreibe, Gut, da mache ich mir zwar klassische Musik, aber das ist eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall ist beides gleichzeitig verbunden. Heißt, ich schaue einen Film, kommt ein Telefonat rein, geht, wenn die App richtig geschrieben ist, der Film gleich auf Pause auf dem Tablet und ich kann switcht auf mein Smartphone und da kann ich dann das Gespräch führen. Und wenn das durch ist, kann switch das Ganze auch wieder zurück und der Film kann man wieder starten und den Film wieder genießen. Das merkt ihr auch, wenn ihr den Kopfhörer aufsetzt und anschaltet, dann sagt euch die freundliche Stimme immer gleich zum einen, wie der Batteriestand ist, wie es bei Plantronics-Produkten so Stand ist. Und es sagt euch auch gleich, mit welchem Device es hier verbunden ist. Wenn beide Geräte in der Nähe ist, sagt er gleich, dass er mit Smartphone 1 und Tablet und so weiter verbunden ist. Das ist sehr, sehr praktisch. Da habt ihr gleich auf den Ohren und müsst nicht noch kontrollieren, ist das jetzt verbunden und oder nicht. Ein weiterer sehr, sehr praktischer, das ist vor allem auch draußen, habe ich bemerkt, wenn ich im Zug bin, ein Billett zeigen muss, ist immer zuerst Kopfhörer abziehen, dann irgendwie noch Pause drücken, damit man ja nicht verpasst und so weiter. Hier ganz einfach gehalten. Ihr habt eine Auto-Play- und Pause-Funktion, heißt Kopfhörer abziehen, es geht automatisch in die Pause, egal ob Podcast oder Musik. Wenn ihr das Ganze wieder aufsetzt, beginnt es automatisch wieder da, wo es vorher war, mit der Wiedergabe. Geniales Feature, was ich nicht mehr missen möchte. Und seit ich das habe, einfach auf jedem anderen Kopfhörer, den ich auch noch in Verwendung habe, vermisse, weil da muss ich immer noch manuell Pause drücken, wenn ich nichts verpassen möchte. Ein weiteres Feature dran ist die sogenannte 24-Stunden-Wiedergabezeit. Viel wird ja geschrieben bei diesen Akkuangaben. Bei Plantronics habe ich da sehr gute Erfahrungen gemacht und war deshalb auch sehr gespannt. Kann es hier bestätigen. Ich komme meistens, also ja, hängt natürlich immer von der Art und Weise, wie man Musik oder Podcast hört, die Lautstärke. Da ich ja relativ leise höre, komme ich da locker auf, also gegen bis die 24 Stunden hin. Und das ist wirklich sympathisch, das ist genial. Heißt, auch wenn ich das Device mal kurz weglege, ist es nicht so, dass ich am nächsten Tag keinen Akku mehr habe. Zu den Kabeln, ich habe es ja vorher schon erwähnt, die beiden sind in Violett gehalten, also wie die Grundfarbstruktur vom Ganzen. Sehr praktisch ist da natürlich beim Klinkenkabel, 3,5 mm, ist, dass es da, wo es ins Smartphone reingeht, ein L-Winkel hat. Das Kopfhörerkabel, was das nicht hat, ist nicht zu gebrauchen. Also ja, wenn man auf lange Sicht das Ganze nutzen möchte, ist so ein L-Winkel sehr, sehr praktisch. Was hier auch noch zu sagen gibt, wenn ihr über Bluetooth hört, euch der Kopfhörer dann mal irgendwann sagt, der Akku geht Richtung Ende zu, ganz einfach Kopfhörerkabel einstecken, automatisch deaktiviert er Bluetooth und ist dann auch nicht mehr verbunden mit eurem Device. Sehr praktisch, müsst ihr euch da nicht drum kümmern und könnt dann zu Hause das Ganze wieder aufladen mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel. Oder natürlich, wenn ihr unterwegs seid, auch mit anderen Kabeln, weil eben Micro-USB-Standard, sehr praktisch. Auf der linken Seite gibt es noch einen zusätzlichen Hebel, der ist der ANC, das Active Noise Cancelling. Sehr praktisch, wenn man irgendwie im Zug unterwegs ist oder im Flugzeug Ruhe braucht. Vielleicht nicht gerade zu gebrauchen im Verkehr, aber das gilt ja generell bei Active Noise Cancellation. Solltet ihr nicht unbedingt da einsetzen, weil da solltet ihr noch hören, wenn ein Auto näher kommt oder eben vielleicht auch ein Fahrzeug oder was auch immer, Polizei und so weiter. Praktisch ist mit dabei, sinnvoll eingesetzt, dann ist das wirklich genial. Wiedergabequalität, Plantronics halt, einfach genial. Musik damit zu genießen oder Podcast zu hören, ein Traum. Ich nutze die in den meisten Fällen, wenn ich aus dem Haus gehe, wenn ich keine In-Ear mit dabei habe oder auch eben zu Hause gemütlich ein Video schauen auf dem Tablet oder wenn ich irgendwelche ein E-Book lese mit dem E-Book-Reader, habe ich den mit dem Smartphone verbunden und konsumiere so meine Musik im Hintergrund. Das Plantronics Backbeat Pro ist wirklich mein totaler Favorit, wenn es um die Möglichkeit geht, on-ear Musik oder Podcast zu genießen. Wie gesagt, die genannten Features bekommt ihr so nicht zu dem Preis bei irgendeinem anderen Hersteller. Einfach wirklich geniales Teil. Deshalb auch Bestandteil des Gadget of the Year 2014 in diesem Jahr hier im Geek Talk. Mit dem nächsten Gadget gehen wir in die Kategorie der Uhren. Hatten wir ja auch schon mal hier zu meinem Geek Talk und auch vermehrt natürlich auf dem Gadget Blaser Blog. Doch es geht in diesem Mal nicht um eine Smartwatch, also nicht um dieses digitale, aufgedrückte, nur noch mit Bits und Bytes und so weiter. Wer mich kennt, weiß, ich bin prädestiniert für diese Smartwatches. Dennoch liebe ich, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an meiner Herkunft der Schweiz, ein Fan von richtigen Uhren, also von analogen Uhren. Und eine dieser Uhren ist die Slow Watch, welche ich euch heute ein bisschen näher bringen möchte. Und dazu habe ich euch ein kleines Interview aufgezeichnet mit einem der beiden Gründer von Slow Watch. Da wird euch das Ganze kurz erklärt, kurz und knapp, warum Slow Watch und was das ist. Gleich nach dem Interview noch mein Fazit, wie ich die Uhr finde und warum ich mir die ziemlich oft ums Handgelenk schnalle.
Hallo.
Wie angekündigt, kommen wir jetzt zum kurzen Interview mit Slow Watch. Hier am Apparat habe ich über Skype zugeschaltet den Christoph Nörskau. Und du mit deinem Partner Corwin Lask, ihr beide betreibt Slowwatch. Oder seid die Gründer von Slowwatch?
Stimmt, exakt. Ja, wir haben gemeinsam, haben Corwin und ich vor ca. 2 Jahren das Baby aus der Wiege gehoben und ja, sind sehr, sehr stark natürlich von uns selber gekommen, weil wir uns beide in normalen Jobs befanden und sehr stark wie im Hamsterrad gefühlt haben und immer schon selbstständig was auf die Beine stellen wollten. Und da war der Name dann Programm, zu sagen, man macht was Selbstständiges, aber das soll dann auch von der Story der Marke her etwas sein, dass man momentan sehr stark fühlt und dass Leuten, inklusive einem selber, dabei hilft, aus dem Hamsterrad herauszukommen sozusagen.
Wer seid ihr? Also woher kommt ihr? Seid ihr aus der Uhrenbranche?
Also Corwin und ich zunächst einmal haben wir beide gemeinsam in Hamburg BWL studiert. Daher kennen wir uns auch. Und da fingen auch unsere gemeinsamen Pläne an. Dann sind wir nach dem Studium erstmal getrennte Wege gegangen. Corwin hat sich sehr stark auf die Online-Industrie fokussiert und ich bin Richtung Strategie und Markenmanagement gegangen und habe dann auch die letzten 5 Jahre Uhrenmarken gemanagt. Und dadurch konnten wir dann ja unsere Kompetenz ideal vereinen, da dass ich den Marken- und Produktpart mitgebracht habe und Corwin den Online-Vermarktungs- und Sales-Part dazu beigesteuert hat.
Also ihr habt beide einen guten Background und könnt so somit das Ganze einfließen lassen oder konntet so das Ganze einfließen lassen.
Ja, das ist exakt richtig.
Wenn man ein bisschen Englisch versteht, kann man sich vorstellen, aber Slowwatch, was ist das? Vielleicht so in wenigen Sätzen erklärt. Was ist das Konzept dahinter? Wie kam es dazu?
Ja, also einmal geht es bei Slow natürlich nur sehr nachgelagert um eine Geschwindigkeit. Also es ist ja sehr viel mehr. Es ist eine Lebenseinstellung, eine Philosophie, die dahinter steht, wo es in erster Linie darum geht, der Zeit wieder die Wertschätzung zu geben, die sie verdient. Die Zeit ist ja das Wichtigste, kann man so sagen, das wir haben im Leben. Und
unser Antrieb.
Unser Antrieb, aber auch was sehr Determinierendes, weil also wir haben ja, keiner hat genug Zeit, weder am Tag noch im gesamten Leben. Und ja, wir treten die Zeit aber mit Füßen eigentlich. Und die Zeit wird nicht mehr wertgeschätzt und sie wird eigentlich nur noch als eine Geißel gesehen, die Stress verursacht und die man als etwas Negatives eher empfindet. Und sie wird auch sehr stark abstrahiert, weil es geht eigentlich nur noch darum, sie in Minuten und Sekunden auszudrücken. Und es geht gar nicht mehr um die Zeit an sich, sondern nur um eine digitale Darstellung der Zeit. Und uns geht es eigentlich darum, wieder zurück zu dieser ursprünglichen Idee, auch zu dem ursprünglichen Wort von Zeit zu kommen, was ja viel breiter ist als einfach nur 16.23 Uhr. Das ist zwar eine Zeitangabe, aber das hat ja eigentlich überhaupt gar keinen Wert an sich. Und die Zeit ist ja ein sehr großes Wort, das, wie gesagt, uns alle mehr als alles andere auf dieser Welt beeinflusst.
Sei das im Beruflichen, wo es immer wieder überall Abgabetermine gibt, bis auch im Privaten, da hat man dann Vereine und alles Mögliche, wo man beitritt und das treibt immer an. Also die Zeit, das ist schon was, wie du sagst, es geht immer mehr. Früher hat man noch auf die Stunden oder auf die Tage gezählt, da wartet man noch ein paar Tage auf einen Brief. Heutzutage geht es um Minuten, wenn nicht um irgendwie Sekunden bei SMS oder was ich auch immer
da. Ja, genau. Also das ist die eine Komponente, aber es wird einfach das Wichtigste an der Zeit, der Moment selber oder die Zeit an sich sozusagen, die wird wirklich, ja, die tritt eigentlich in den Hintergrund und die wird vergessen und es wird nicht mehr im Moment gelebt und es wird nicht mehr einfach gelebt. Es wird nur noch gejagt sozusagen.
Dann habt ihr euch eine Uhr gemacht, die komplett eigentlich anders ist als andere Uhren aufgebaut. Im Sinne von, es hat nur einen Zeiger.
Genau, also auch da wieder zurück zur Ursprünglichkeit und zu einer natürlichen Art der Zeitdarstellung. Also es geht darum, einmal natürlich den gesamten Tag, alle 24 Stunden abzubilden. Das ist der Tag an sich ist ja auch die natürlichste Zeiteinheit, die wir haben, weil eine Stunde oder das ist ja einfach nur eine mathematische Aufteilung und auch 12 Stunden, die eine normale Uhr abbildet, die gibt es ja eigentlich in der Natur gar nicht. Und ja, die 24 Stunden, die existieren ja so, die definieren ja auch unseren Schlafrhythmus, unseren Essrhythmus, unseren Lebensrhythmus. Und sich erstmal daran wieder zu orientieren und dann durch diesen nur einen Zeiger wirklich einen Fluss durch diesen Tag zu symbolisieren, wo es sehr viel stärker darum geht, wo stehe ich gerade in meinem Tag, als wie spät ist es jetzt auf die Minute genau. Also es ist ein Momentanzeiger sozusagen. Und der Moment wiederum nicht definiert als digitale Größe 17.28 Uhr, sondern als philosophischer Begriff sozusagen.
Ihr habt euch entschieden, das Ganze mit einem Schweizer Uhrwerk zu machen. Gab es da Gründe dafür?
Also ja, wir haben uns für die Schweiz entschieden, erstmal, weil wir natürlich das höchstmögliche Qualität anbieten wollen und die besten Uhren kommen nun mal aus der Schweiz, muss man ganz neidlos so anerkennen, auch als Deutscher. Und zweitens ist es natürlich auch, hat man natürlich eine super Infrastruktur, was die Produktionsmöglichkeiten in der Schweiz angeht. Es gibt ja sehr viele, sehr gute Manufakturen, die auch im Auftrag fertigen. Wir müssen auch ganz offen sagen, dass wir zu klein sind, um jetzt eine eigene komplette Manufaktur aufzubauen und zu unterhalten. Also wir arbeiten da mit einem Spezialisten zusammen, der für uns die Uhren fertigt. Und als drittes gefällt uns natürlich auch das Image, also der slowe Gedanke der Schweiz sehr gut. Die Schweiz ist ja ein Land, das für Gemächlichkeit und für Langsamkeit und für Fokussierung und für Dinge
Genauigkeit
und für Dinge eher langsamer, aber besser machen steht, als eher schnell und ungenau Dinge zu tun. Und all das hat uns sehr, sehr zur Schweiz gebracht sozusagen und hat uns sehr überzeugt von der Schweiz als Produktionsland für unsere Marke.
Hört man als Schweizer natürlich gerne. Ihr habt ja auch einen sehr speziellen, oder nicht sehr speziellen, aber ihr habt einen ganz anderen Herangehensweg. Ihr verkauft ja nicht über die üblichen Wege, wie man Uhren verkauft, also in Uhrenboutiquen und so weiter. Ihr verkauft ja fast ausschließlich über einen Online-Handel.
Ja, das ist korrekt. Also das war also auch ein bisschen unser Einstiegspunkt in das Projekt, dass natürlich der traditionelle Vertriebsweg doch sehr lang ist, von einem Markeninhaber zu einem Distributeur, zu einem Retailer, zum Endkonsumenten, was natürlich auf der einen Seite zu einer starken Preiserhöhung führt, weil jeder seinen mehr oder weniger den Preis verdoppelt. Und auf der anderen Seite auch zu einer Entfernung vom Kunden führt. Also auf der einen Seite ist die Markenstory, die beim Kunden ankommt, sehr stark verwässert, weil jeder eigene Interpretation hat, sagen wir mal. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine sehr geringe Rückmeldung. Also sie weiß nicht genau, an wen man verkauft, was den Leuten gefällt. Man weiß noch nicht mal genau, wie viel man verkauft, zu welchem Zeitpunkt, weil es auch nicht jeder Retailer jetzt ja genau einem mitteilt, wann er welche Uhren verkauft hat. Und das sind natürlich alles Vorteile, die wir jetzt haben, wo wir sehr direkt mit dem Kunden kommunizieren können, wo wir sehr direktes Feedback haben, in sehr enger Interaktion mit dem Kunden stehen und der natürlich auch eine sehr konsistente und wie aus unserer Sicht sehr hochwertige Markenpräsentation erfährt.
Ihr könnt dann natürlich auch viel schneller darauf reagieren, wenn jetzt irgendwie ein Feedback kommt. Das bleibt dann halt nicht irgendwo in dieser Kette stecken, oder erreicht euch zu spät, sondern ihr könnt wirklich direkt reagieren.
Ganz genau. Und das Internet hat dann auch natürlich sehr schöne und sehr effiziente Möglichkeiten, so ein Produkt, ja, erstmal eine Markenwelt zu schaffen mit Bildern, mit Videos und so weiter, aber auch die ganze Kommunikation und den Vertrieb sehr effizient zu gestalten.
Ihr nutzt ja auch fleißig Instagram, Twitter, also die ganzen Social-Media-Kanäle.
Exakt, gerade Facebook ist für uns natürlich somit der wichtigste Kanal. Und ja, da kann man natürlich Leute sehr gut für so eine Marke gewinnen und auch die Community-Gedanken natürlich sehr gut spielen. Weil das ganze Thema Slow ist für viele Leute Herzensangelegenheit, sagen wir es mal so. Jeder weiß von sich aus, hat seine eigene Interpretation von Slow. Jeder weiß, dass er mehr Slow sein möchte und dass er eigentlich fühlt, was wir beschreiben und dass er sich auch wie im Hamsterrad fühlt. Und ja, das ist natürlich ein sehr guter Aufhänger, ein sehr guter Einstieg, um mit Kunden in die Kommunikation zu gehen.
Vor allem auf den Social-Media-Plattformen, wo ja sonst eigentlich alles so blitzschnell geht und in 5 Minuten schon wieder vorbei sein kann. Da ist natürlich die Frage nach eben Slow immer gegeben.
Exakt.
Gibt es Pläne für die Zukunft bei euch? Habt ihr da irgendwas?
Ja, also wie es auch unserem Markenmotto entspricht, da geht es ja auch um Fokussierung und um Sachen, um eher weniger zu machen als mehr. Also wir wollen die Marke sehr, sehr konsistent und sehr fokussiert halten. Wir wollen uns auch wirklich voll auf die Produktkategorie Uhren spezialisieren. Wir wollen da jetzt nicht nur des Umsatzes wegen jetzt versuchen, diese Marke in alle Richtungen auszubauen. Und wir wollen natürlich auch unserem Einzeiger 24-Stunden-Konzept treu bleiben, weil das schon der Kern der Marke ist und auch die Markenbotschaft auf einen Blick sozusagen rüberbringt. Aber wir haben sicherlich, wir haben weitere Modelle in diesem Konzept in der Pipeline, wo es aber eher um Design-Elemente geht, also einfach andere Gehäuseformen und andere Materialien als um ein komplett neues Produktkonzept, weil das finden wir, wie gesagt, sehr stark, so wie es ist. Das kommt ja auch super an, wird komplett verstanden von den Konsumenten und da gibt es für uns eigentlich keinen Grund, das anzupassen.
Ist das Thema Wanduhr auch ein Thema?
Ach, das ist natürlich ein sehr...
Oder ist das, geht denn das schon zu weit dann wieder weg?
Ja, also grundsätzlich ist eine Wanduhr natürlich eigentlich, ist interessant, weil sie irgendwie auch immer da ist und den Raum dann auch einnimmt. Aber da muss man dann doch als Manager aus einer kommerziellen Sicht sprechen. Der Uhren, also der Markt für Einzeigeruhren ist schon klein. Groß genug für uns, das ist gar kein... Ja, es ist gar keine Frage, aber der Markt für Wanduhren ist sehr, sehr klein und der Markt für Einzeiger-Wanduhren, der ist dann tatsächlich, ist dann wirklich so eine Mini-Schnittmenge, die dann noch übrig bleibt. Dazu kommt halt auch, dass es nicht wirklich einfach ist, eine hochwertige Wanduhr zu machen, die man dann auch vernünftig verschicken kann und die will man jetzt ja auch nicht aus Holz machen und dann mit so einem Stahlimitat drüber oder sowas, sondern man will da ja auch die Craftsmanships, den industriellen Appeal, den wir bei unserer Slow-Uhr geschaffen haben, den möchte man natürlich auch beibehalten. Und dann ja, so ein Ding komplett aus Stahl zu fertigen, oder das ist nicht so einfach. Und dazu kommt auch, dass es sehr wenig Uhrwerke gibt in der Größe, die also so große Zeiger dann betreiben können. Und es gibt halt kein 24-Stunden-Uhrwerk, also zumindest nicht unseres Wissens. Und so einfach ist es gar nicht, das umzusetzen. Aber wie gesagt, der erste Punkt ist auch schon für uns sehr ausschlaggebend, dass der Markt dann doch leider sehr, sehr klein dafür ist.
Genau, dann lieber eben, wie du gesagt hast, auf etwas fokussieren und da Vollgas geben.
Ganz genau.
Natürlich immer ganz slow.
Exakt.
Gibt es noch irgendetwas, was du dazu sagen möchtest?
Also eigentlich denke ich, dass wir schon das ganze Thema Slow als Marke und als Produkt ganz gut abgedeckt haben. Also von meiner Seite wäre es da, denke ich, haben wir eigentlich alle Punkte ganz gut berührt.
www.slow-watches.com. Der Link findet die Hörer natürlich dann auch auf unserer Shownotes www.geektalk.ch, wie gewohnt. Da werden wir das Ganze verlinken. Und ich werde auch einen Testbericht, welchen ich geschrieben habe, natürlich gerne auf dem Gadget Plaza Blog noch dazu verlinken. Da gibt es dann auch direkt den Link zu euch mit rein in den Shop.
Super, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Ich bedanke mich bei dir für das Interview und Grüße an Corwin.
Die werde ich ausrichten.
Kommen wir zu der Uhr, weshalb ich die so genial finde. In meinen Augen halt auf einem Zifferblatt den vollen Tag zu haben, wie er die normale Uhr kennt. Und da gehe ich davon aus, das ist ein jeder von euch. Da habt ihr 12 Stunden jeweils drauf, also morgens und den zweiten Teil vom Tag. Hier mit der Slowwatch habt ihr die Möglichkeit, den ganzen Tag abgebildet zu bekommen. Unten bei 0 beginnt es, geht einmal im Kreis. Links ist 6 Uhr morgens, dann wenn die meisten aufstehen, so circa natürlich. Gegen oben ist 12 Uhr, heißt Mittagszeit, der halbe Tag ist rum. Rechts dementsprechend natürlich 18 Uhr, da haben die meisten irgendwie Feierabend und dann ist noch ein Viertel vom Tag übrig in dem Sinn. Und so ist das Ganze auch aufgeteilt, so habt ihr den ganzen Tag im Überblick. Und ich habe schon nach relativ kurzer Testdauer bemerkt, das Ganze entschleunigt wirklich, weil wie viel, ich mag mich zum Beispiel an die Schulzeit erinnern, habe ich bei Prüfungen oder auch bei sonstigen, ja, wenn es mir langweilig war oder ich gehofft habe, dass die Zeit umgeht, immer wieder auf die Uhr geschaut. Und da sah man zum einen den Minutenzeiger, der umso öfter, dass man drauf schaut, natürlich umso langsamer ging. Und das zweite war, dann sah man auch noch den Sekundenzeiger, der hatte das gleiche an sich, auch der wurde langsamer. Oder zumindest hat man das Gefühl gehabt, weil eben Konzentration drauf und das Ganze verlagert sich. Und das ist der große Vorteil. Die Slowwatch hat einen Zeiger und ihr seht nicht jede Sekunde, jede Minute. Ihr habt die Stunden unterteilt in 4 Teilstücken, also ihr seht zumindest die Viertelstunden und könnt euch dann ziemlich schnell, also ich hatte es relativ schnell, nach ein paar Tagen konnte ich relativ genau, ziemlich schnell genau die Zeit nennen. Und da, der Vorteil ist eben die Entschleunigung, dass ihr da nicht permanent so mit drauf schaut, weil eben das Ganze sich nur relativ langsam bewegt. Ihr habt da aber auch den Vorteil, wenn es dann aber doch mal detaillierter sein muss, also wenn ich auf den Bus gehen muss oder irgendwo sonst zu einem bestimmten Termin da oder irgendwie sein muss oder etwas anschauen möchte, dann nehme ich dann natürlich schon das Smartphone hervor und schaue da drauf. Aber für alles andere eben so eine grobe Zeitangabe und für das ist ja eigentlich auch die Uhr am Handgelenk, ist das genial, wenn ihr so den ganzen Tag vor euch habt. Also in dem Sinne, schaut euch die Uhr mal an, wenn ihr auch wie ich ein Uhrenfan seid, ist das eine geniale Geschichte. Oder wenn ihr einen Kollegen oder einen Freund habt, der sich für Uhren interessiert, zeigt dem die Slowwatch mal, weil eben das Ganze ist ein total anderes Konzept und von dem her gesehen sehr, sehr genial. So viel zu der Slowwatch und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich zum nächsten Gadget über. Oder in dem Fall sind es sogar 2 Gadgets aus dem gleichen Hause. Kero, eine Marke, die wir schon mal dieses Jahr im Geek Talk drin hatten. Zum einen war es im Sommer, ich weiß nicht mehr genau welche Folge, aber schaut die Gadget-Folgen nach. Es sind 2 kleine Kabel als Schlüsselanhänger, so knapp 8 bis 10 cm lang. Eines mit Lightning und eines mit Mini-USB. Sehr, sehr praktisch für unterwegs, für all diejenigen, die immer wieder mal ein Kabel vergessen oder einfach nur das kleine Besteck mitnehmen möchten. Unbedingt anhören und auch auf dem Gadget Plaza Blog das Review dazu lesen. Links stehen natürlich wie immer in den Shownotes. Jetzt gehen wir zu einem weiteren Produkt eben vom gleichen Hersteller Kero, der seit kurzem im Store von Kero erhältlich ist für ganz Europa. Das ist zum einen das Cable White, ist eine Dockingstation fürs iPhone, und zum zweiten, das zweite Gadget, das Kleines, was ich vorstellen möchte, oder eben nicht klein, sondern lang, ist genauer gesagt 3 Meter lang, ist ein extra Kabel, auch in Lightning, aber dazu noch mehr, eines nach dem anderen. Jetzt geht's um eine iPhone-Dockingstation für das iPhone 5, 5C und 5S sowie auch das 6er. Die Dockingstation ist komplett aus Alu in einem Block rausgefräst. Von vorne habt ihr einzig das Kero-Logo, was ihr sehen könnt. Unten sehr, sehr praktisch in 3 Stücke aufgeteilt eine Gummierung, dass das Ganze schön sitzfest ist auf dem Unterlage, wo ihr es draufstellt, damit es nicht wegrutscht, wenn ihr da mal kurz was auf das Telefon wegnimmt oder wieder draufsteckt. Die Unterteilung in 3 Stücken ist ganz einfach. Ihr habt zum einen in der Mitte eine Ausfräsung, die nach oben geht. Da steckt ihr das Original Apple Lightning Kabel und hierbei ist ganz wichtig, das Ganze funktioniert hier nur mit dem Original Apple Lightning Kabel. Auch ganz einfach, weshalb das so ist, weil die Nicht-Apple Kabel sind unterschiedlich dick und hier ist natürlich eines wichtig, dass es besonders satt sitzt, damit man es auch gut wieder von den Dockingstationen wegnehmen kann. Also die Ausfräsung ist wirklich passend genau zum Apple Original Lightning Kabel gemacht. Hier ganz wichtig zu erwähnen. Die Einführung, wie gesagt, das Loch hat hinten, nach hinten ist es offen, damit man es besser einschieben kann. Und unten kann man es entweder nach hinten wegmachen, eben durch dieses Loch, oder nach links oder rechts, wahlweise. Das Ganze ist auch schön abgefräst oder schön abgerundet, dass das Ganze schön rausgeht. Hat den großen Vorteil durch diese Kanäle, dass es natürlich stabil und gerade steht und nicht irgendwie das Kabel unten schräg rausgehen muss. Hier ein kleiner Trick, wenn ihr es oben einhängt, runterziehen und auf die Seite links oder rechts, je nachdem, was ihr es gerne oder lieber mögt, dann sitzt das Ganze auch sehr standhaft und ihr könnt mit einer Hand, indem dass ihr den kleinen Finger auf dem Dock abdrückt, das iPhone wegnehmen, ohne dass ihr eine zweite Hand braucht. Hier natürlich auch dadurch gegeben, dass das Ganze sehr, sehr stabil oder wertig ist und auch vom Gewicht her mit 159 Gramm ein schönes Eigengewicht hat. Von der Größe her 58 x 33 x 32 mm ist das Ganze und gibt's zu kaufen in Silber und in schönen Schwarz. Und hier gleich als kleine Anmerkung: Ihr könnt, und das werde ich im Blog noch genau beschreiben, wie, eines dieser Gewinn, sprich das Schwarze, steht zur Verlosung. Kira hat mir zwei Stück zugesandt und das Schwarze möchte ich da gerne verlosen. Wie das Ganze funktioniert, findet ihr auf www.geektalk.ch in den Shownotes zu der Gadget-Folge der 10. Und hier für die zeitnahen Hörer, bis Ende Jahr habt ihr ja noch die Möglichkeit, bei uns im Podcast das iPhone 6 zu gewinnen. Somit hättet ihr gleich zwei Dinge, die ihr so gebrauchen könntet. Das zweite Kabel, wie schon erwähnt, ist eben nicht kurz oder klein, sondern eben lang. Das Ganze ist ein Lightning-Kabel auf 3 Meter Länge. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, vielleicht weshalb so ein langes Lightning-Kabel. Das ist ganz einfach. Bei mir ist zum Beispiel so, dass wenn ich auf dem Sofa sitze, da wir ein recht großes Sofa haben, wo wir auch in der Breite, also in der Tiefe drin liegen können, ist das mit der nahen Steckdose nicht ganz so gegeben und das Aufladen mit dem Original-Apple-Kabel nicht ganz so gegeben. Und deshalb bin ich da extrem happy. Da kann ich es zum einen direkt aus der Steckdose mit einem Adapter anschließen und habe da genügend Reichweite. Oder ich mache es jeweils so, dass ich das Kabel an der Denon COL, also an dem Musikdevice, am Airplay-Device, was ich da hinter dem Sofa habe, eingesteckt habe. Und da habe ich dann die Möglichkeit, den Strom darüber zu konsumieren und muss nicht immer Angst haben, dass ich das iPhone-Kabel irgendwie verwürge. Der große Vorteil an diesem Kabel, das es übrigens aktuell einfach in der Farbe Weiß gibt, ist, dass das ganze Kabel relativ, ja, doch recht dicker ist als das Original Apple-Kabel, was wiederum eben sehr vorteilig natürlich ist. Das Ganze lässt sich nicht so einfach biegen. Es ist ein bisschen, wir Schweizer sagen dem gestabiger, ein bisschen, ja, nicht ganz so biegbar, aber eben mit dem großen Vorteil, dass es auch nicht so schnell kaputt gehen kann, wie das doch mit dem Originalen passieren kann. Und ja, was gibt es dazu zu sagen? Wer ein längeres Kabel gebrauchen könnte, weil eben Steckdose nicht so nah an dem Ort, wo ihr es gerade braucht, sei das im Schlafzimmer, wo vielleicht nicht immer gleich eine Steckdose neben dem Bett oder neben dem Betttisch, Nachttisch hinsteht, da hat man viel die besseren Möglichkeiten, wenn man hier bis zu 3 Meter lang ausweichen kann. Ein wirklich geniales Kabel, ohne dass ich im Wohnzimmer extrem Mühe hätte. Das waren die beiden Cable White und das Cable Lasso, das 3-Meter-Kabel. Ein Link, wo ihr das Ganze bekommt, findet ihr natürlich wie immer bei uns in den Shownotes und genauso findet ihr einen ausführlichen Testbericht über die beiden auf dem Gadget Plaza Blog. Auch da Link natürlich in den Shownotes vorhanden. Kommen wir doch gleich vom Smartphone-Dock und vom Smartphone-Ladekabel, obwohl geht natürlich auch für iPads, also für das Tablet, zu einem Smartphone. Und nicht wie so oft in diesem Jahr neben iPhone Android, sondern auch wieder mal ein Windows Phone. Vor kurzem habe ich auf dem Gadget Plaza Blog das Nokia Lumion 630 vorgestellt, auch im Geek Talk, glaube ich, das eine oder andere Mal erwähnt. Ist ein ganz kleines, vor allem sehr günstiges Einstieger Lumia Device, also Microsoft, ein Windows Phone 8. das unter anderem auch mit einer Dual-SIM-Karte daherkommt. Ein ganz geniales Gerät, das ich so jedem empfehlen kann, der mal ins Windows Phone OS reinschnuppern möchte und nicht gleich ein bisschen mehr Geld ausgeben muss oder will. Und gut, muss dazu sagen, auch andere Lumia gibt es ja, das 820er zum Beispiel noch oder das 830er besser gesagt. Auch das ist ein ganz, ganz geniales Telefon, ist dann von der Technik her schon einiges weiter und das ist nicht viel teurer. Mittlerweile ist da Microsoft Devices sehr, sehr gut aufgestellt. Aber heute geht es mir um das Nokia Lumia 930, das aktuelle Flaggschiff von Microsoft. Und der fleißige Zuhörer hat das sicherlich auch schon mitbekommen oder diejenigen, die mich über Instagram und ähnlichen Kanälen verfolgen. Das Lumia 930 habe ich aus einem Grund bei mir, weil ich ein Daily Picture Project mache. Ich habe die kleinen Lego-Figuren, seien das mein Emmett vom Film, seien das die Simpsons oder alles Mögliche, auch die ganzen lustigen Lego-Figuren, die uns die Hörer vorbeigeschickt haben oder die mir die Hörer geschickt haben. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle nochmals. Die ich täglich fotografiere, sei das, wie wo das Projekt begonnen hat, in Los Angeles oder bei mir zu Hause, wo auch immer. Halt da, wo ich bin und das, was ich erlebe, nehme ich mit aufs Bild und das immer eben mit dem Lumia 930. Kommen wir mal auf das Smartphone. Das Ganze ist, wie Lumia typisch oder die Nokia-Reihe typisch bekannt sind, sehr, sehr wertig verarbeitet. Es hat einen Alurahmen, der rund ums Gerät herum geht. An der Front findet ihr ein Gorilla-Gras, was also weniger schnell zu Kratzen führen soll und auch auf sonstige Einflüsse besser reagiert. Die Rückseite besteht aus Polycarbonat, wahlweise je nachdem, was man für ein Modell hat und nicht bei jedem Land das gleiche. In der Schweiz gibt es sie, sicher in Grün und Orange. Ich selber habe mich für Grün entschieden, weil das Ganze sehr kräftig ist und ich sonst schon einige orange Devices habe, somit mal ein bisschen eine andere Farbe bei mir drin. Das Display selber verfügt über 5 Zoll. Diagonale hat eine Auflösung von 1920x1080 mit einer Dichte von 441 ppi. Das Ganze ist ein Clear Black Display auf OLED-Basis. Beim Lumia generell ein recht dunkel gehaltenes Display, aber mit sehr kräftigen Farben. Vor allem auch die Schwarzwerte sind da natürlich im Vergleich mit anderen um einiges deutlicher. Im Inneren, und das ist ja wie beim iPhone, auch bei Windows Phone Devices so, es braucht nicht, weiß ich wie viel Power in der CPU und 2, 4 oder noch mehr Giga RAM. Hier aber verbaut ist doch einiges, ein 2,2 GHz starker Quad-Core Prozessor aus dem Hause Qualcomm, sogenannter Snapdragon 800, hat 2 Giga RAM, also nicht wenig, sondern genügend, und im Akku ist es ein 2420 mAh Akku. Da mag man es, wenn man es mit den anderen Flaggschiffen von Herstellern vergleicht, relativ gering oder ja, sicherlich nicht zu viel. Aber dieses Gerät eben ist halt Windows Phone, ist wie bei Apple. Das Ganze ist relativ gut auf die Hardware abgestimmt. Und ich komme da gut über den Tag rüber, wie bei meinem iPhone, habe da keine Mühe und habe teilweise auch bis zu 1,5 Tagen, also mehr als bei meinem iPhone, Strom. Nutze es natürlich auch nicht ganz so intensiv, aber sehr, sehr vorbildlich auf jeden Fall. Bei der Kamera, da kommt die geniale Technik PureView zum Einsatz. Und normalerweise sagt man ja so, dass zu viel Megapixel nicht unbedingt allzu toll ist. Nokia hat schon immer sehr, sehr gute Kameras gehabt und mit diesem Lumia-Phone haben sie auch bewiesen, dass sie da wirklich geniale Kameras verbauen. Ist eine 20-Megapixel-Kamera, die wirklich geniale Bilder liefert. Wenn man sie bedienen kann, ist natürlich immer die Grundvoraussetzung. Aber auch vor allem der separierte Knopf für das Starten von der Kamera, also der unterste Knopf auf der rechten Seite, lang gedrückt halten und man ist drin. Das Einzige, was ich hier am Smartphone noch ein bisschen mehr mir wünschen würde, ist, dass die wirklich tolle Kamera so schnell reagieren würde oder so schnell starten würde wie die vom iPhone, dann wäre das Ganze wirklich ganz, ganz genial. Weil da ist das iPhone nach wie vor ungeschlagen. Beim Ton, das Ganze kommt unten links hinten auf der Rückseite raus. Ist mir nicht unbedingt das Wichtigste, weil ich selten Musik höre direkt vom Device. Ich habe meist irgendwie, streame ich das Ganze auf AirPlay-Devices, auf DLNA-Devices, ja, oder habe Kopfhörer drin, habe ich ja zahlreiche von denen. Man kann Musik hören, es ist nicht das Beste, es ist nichts Schlechtes, es ist ideal. Also ja, ihr könnt Musik hören oder auch einen Film schauen, direkt so über den Lautsprecher. Aber wenn man es natürlich vergleicht mit dem HTC One M8, dem, ja, ist natürlich Ton was ganz anderes. Bei der Software, wer den Geek Talk ein wenig verfolgt und oder auch mich auf den ganzen Social Media Networks und meinen ganzen Blogs verfolgt, weiß, ich brauche ein zweites System. Zu Hause bin ich auf iOS, bin da auch happy, wurde mit Android nie ganz so warm und bin deshalb froh, dass Windows mit Windows 8, also Windows Phone 8 und vor allem auch 8.1 sehr, sehr große Schritte nach vorne gemacht hat, vor allem in die richtige Richtung nach vorne gemacht hat. Die ganzen Anbindungen in die Cloud mit OneDrive, mit Skype und allem drum und dran ist ganz genial gelöst. Ich bin ja auch immer mehr und fast schon ganz weg bei Dropbox. Gut, Backup und ein paar einzelne Geschichten, die darüber noch laufen, aber der Rest geht bei mir über OneDrive. Wirklich genial gehalten. Das System ist an gewissen Ecken und Enden sogar intuitiver als ein Android und auch als ein iPhone. Es gibt Dinge, die ihr auf dem Android-Device und auf dem Windows-Phone Apps braucht, die es hier eben nicht gebrauchen, weil es im System drin ist. Und wenn dann Cortana endlich auch richtig Deutsch kann, wird das Ganze sicherlich noch viel interessanter. Um jetzt langsam zu einem Schlusspunkt zu kommen, die Punkte, die mir am Device extrem gut gefallen, ist zum einen der mitgelieferte interne Speicher, 32 GB, sind anständig. Mehr ist natürlich immer besser, aber es sind 32 GB. Ihr habt eine wirklich geniale Kamera. Das Design, das ganze Telefon wirkt sehr stabil und ist sehr stabil, ist sehr gut aufgebaut, es liegt in der Hand. Was ich mir persönlich wünschen würde, wäre genau das Telefon mit einer, ja, sagen wir 4,7 Zoll, nicht vielleicht 5 Zoll, ein Ticken kleiner, und ich könnte mich daran gewöhnen, noch mehr mit dem Device zu machen. Alles in allem wirklich ein Top-Smartphone. Und hier noch eine kleine Berichtigung. Ich habe es im Text zumindest angepasst bei der Empfehlung zu dem Gadget des Jahres 2014. Hatte ich aufgezählt bei den Smartphones das HTC One M8 und das Huawei Ascend P7. Hier natürlich ganz, ganz weit auch mit vorne und damit drin ist auch das Nokia Lumia 930. So viel zu dem Device. Und wenn ihr euch Windows Phone einmal ein bisschen genauer anschauen möchtet, geht auf gadgetplaza.ch. Da findet ihr noch diverse andere Modelle von Microsoft Devices. Unbedingt anschauen. Und ja, wenn ein Neukauf ansteht, ihr auf iOS seid, nicht mehr ganz so happy seid, ihr auf Android gewechselt habt und jetzt doch wieder vielleicht was anderes sucht, schaut euch unbedingt Windows Phone mal ein bisschen an. Nehmt die Vorurteile weg und schaut es einfach mal ein bisschen rein. Es schadet nie. Das waren jetzt doch 5 respektive 6 verschiedene Gadgets, die ich euch vorgestellt habe. Und ich glaube, langsam habt ihr genug von meiner Solo-Nummer. Ich würde mich sehr freuen, wie das Ganze angekommen ist, wenn ihr mir ein Feedback geben könntet über die Kommentare, über DM, über E-Mail, wie auch immer. Kontaktformular gibt's auf dem Blog, genauso wie halt auch das Kommentarfeld direkt unterhalb des Blogposts zu dieser Gadget-Folge der 10. Sehr gespannt bin ich darüber. Und anfangs habe ich ja gesagt, ich habe noch ein paar Gadgets mehr hier rumliegen, aber ich denke, mit den Gadgets genügt's für heute und würde sagen, das Ganze kommt dann in eine der nächsten Folgen mit rein. Mal schauen, je nachdem, wie der Tobi Zeit hat, dann schon wieder mit Tobi und sonst oder Achim und sonst halt nochmals in so einer Solo-Runde. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, zum einen eben zu der Sendung, aber vielmehr auch zu den einzelnen Gadgets. Kennt ihr diejenigen, kennt ihr, nutzt ihr sie selber? Wie seid ihr zufrieden? Was habt ihr für Feedback? Gebt mir doch Bescheid direkt über die bekannten, vorher auch schon genannten Kanäle. In diesem Sinne, bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als wie immer, wenn ihr den Podcast hört, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend zu wünschen. Tschüss!
Hört mehr Geek Talk!